Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und mein Gast heute ist Matthias Sander. Matthias Sander ist Journalist der Neuen Zürcher Zeitung und war von 2020 bis 2023 China-Korrespondent für Technologie. Wegen der Pandemie hat er zunächst aus Taipei berichtet, ab 2021 dann aus Shenzhen. Über seine Beobachtungen in China hat er auch ein Buch geschrieben mit dem Titel China auf dem Weg zur digitalen Supermacht, Überwachung und Innovation, mit einer Auswahl seiner besten Reportagen, Analysen und Interviews. Matthias kennt sich mit dem aktuellen China also bestens aus und deswegen möchte ich heute einige der Themen aus seinem Buch für unser Gespräch aufgreifen, wie zum Beispiel die künstliche Intelligenz, die Chipentwicklung und die Solarindustrie in China. Matthias, herzlich willkommen bei China Impulse. Schön, dass du heute da bist.
Vielen Dank, Alexandra. Danke für die Einladung.
Ja, wir wollen heute, wie ich schon erwähnt habe, über einige Themen aus dem aktuellen digitalen China sprechen. Zunächst möchte ich auf die künstliche Intelligenz eingehen. Man könnte nämlich meinen, dass China unter anderem mit diesen ganzen großen Datenmengen, die sich zum Trainieren von Chatbots eignen, ideale Voraussetzungen dafür hat, Bots wie ChatGPT zum Beispiel zu entwickeln. Und trotzdem ist es aber so, dass die chinesischen Versionen, wie zum Beispiel Ernie von Baidu, hinter den amerikanischen Pendants hinterherhinken. Und deswegen möchte ich dich als erstes fragen, warum ist das so und was ist der Stand der generativen KI in China aktuell?
Ja, also es soll in China rund 200 große Sprachmodelle geben, mit denen ja die generative KI trainiert wird. Jeder große Tech-Konzern hat seine eigene KI. Daneben gibt es viele Startups. Eine Studie der Tsinghua Universität kam kürzlich zu dem Schluss, dass das beste Angebot von Baidu stammt, der erwähnte Ernie-Bot. Diese Studie hat China aber auch einen offensichtlichen Rückstand auf amerikanische Modelle konstatiert. Und der Vorsitzende des Alibaba-Konzerns sprach kürzlich von einem Rückstand von sogar 2 Jahren. Und ich denke, dass dieser Rückstand eine ganze Reihe von Gründen hat, technische, politische, regulatorische, auch das Innovationsumfeld in China. Zunächst vielleicht der technische Grund, die besten großen Sprachmodelle, die nutzen einfach englischsprachige Daten. Das ist natürlich die verbreiteste Sprache der Welt, auch im Internet. Ein Problem chinesischer Sprachmodelle ist die Datenqualität. Damit wären wir beim politischen Problem, Zensur und Propaganda. Viele Dinge dürfen im chinesischen Internet natürlich nicht gesagt werden, auch banale Dinge. Andere Informationen werden systematisch falsch dargestellt. Und entsprechend dürftig werden dann die chinesischen Alternativen zu ChatGPT auch trainiert. Ich habe zum Beispiel für die NZZ mal mehrere Angebote getestet. Und wenn man da ganz neutral nach Informationen zu Xi Jinping fragte, haben die Programme die Unterhaltung einfach automatisch beendet. Und dann ist da das regulatorische Problem. Sicherheit und Kontrolle haben ja für den Parteistaat unter Xi Jinping oberste Priorität. Das gilt auch bei der Regulierung von generativer KI. Die Behörden haben fast ein Jahr lang verhindert, dass eine chinesische generative KI in die breite Öffentlichkeit darf. Und dann haben sie die weltweit erste Regulierung für generative KI geschaffen, haben die Softwares geprüft und dann einzelne Mitbewerber von OpenAI zugelassen mit ihren Angeboten. Ein weiteres Problem ist, dass China wegen amerikanischen Exportkontrollen kaum Zugang zu den besten Computerchips hat, die es zum Trainieren großer Sprachmodelle braucht. Und eben abschließend würde ich noch sagen, das Innovationsumfeld ist auch nicht so gut wie in den USA. OpenAI hat ja 7 Jahre lang mehr oder weniger im stillen Kämmerchen getüftelt, bis es diese Weltpremiere im November 2022 mit ChatGPT hingelegt hat. Ich bezweifle, dass private Geldgeber in China einen solchen langen Atem hätten. Und der Staat, der in China ja Technologie sehr stark fördert und subventioniert, der hat in den vergangenen Jahren lieber Hardware wie Chips und Batterien gefördert als Software.
Ja, du hast gerade die Regulierung angesprochen, die Regulierung von KI. Normalerweise ist es ja so, dass in China zuerst ausprobiert und später reguliert wird. Aber du hast gerade ja schon erwähnt, dass die Nutzung von KI relativ früh jetzt vom Staat gesteuert wird. China hat ja, wie du schon gesagt hast, die weltweit erste Regulierung für Algorithmen und für künstlich intelligente Bots wie ChatGPT. Wie sehen denn diese Regulierungen aus? Vielleicht können wir da noch ein bisschen ins Detail gehen, wie sie aussehen und was sie auch für Auswirkungen haben von dem, was du jetzt beobachtet hast.
Ja, gerne. Ich glaube, dass die Zeiten in China von erst ausprobieren, später regulieren weitgehend vorbei sind. Und da sieht man, das sieht man eben sehr gut an dieser strengen Regulierung von generativer KI. Diese Regeln, die wurden im Juli 2023 veröffentlicht von der Cyberspace Administration of China und mehreren Ministerien. Diese Regeln fordern zum Beispiel, dass generative KI die Kernwerte des Sozialismus vertritt, dass sie nicht die nationale Sicherheit beschädigt oder die nationalen Interessen und das nationale Image sogar. Und das sind natürlich alles sehr breite, schwammige Begriffe. Und darunter können je nach Auslegung sehr viele verschiedene Informationen fallen. Die Kontrolle, ob diese Regeln eingehalten werden, die geht auch sehr weit. Die Regulierung nimmt explizit praktisch alle Behörden dazu in die Pflicht aus Bereichen wie Medien, Bildung und Sicherheit. Und auch die Anbieter und einzelnen Nutzer, wie Sie und ich von generativer KI, sind betroffen. Sie müssen vor der Nutzung einen Dienstleistungsvertrag vereinbaren. Und wenn dann ein Nutzer gegen die Regeln verstößt, muss der Anbieter ihn den Behörden melden.
Und du hast ja gesagt, viele der Regulierungen sind auch sehr spezifisch für den chinesischen Staat, für das, was dort an Ideologien und so weiter eingehalten werden sollte. Glaubst du, es gibt dabei aber auch Punkte, von denen wir hier in Europa irgendwas lernen könnten oder irgendwas, was man hier auch adaptieren könnte von den chinesischen KI-Regulierungen?
Ich denke schon. Also die genannten Dinge, die sollte man sich sicherlich besser nicht abschauen. Was ich aber spannend finde, ist zum Beispiel die Absicht des chinesischen Staates, zum Training von KI-Software öffentliche Datenplattformen aufzubauen und sogar auch gemeinschaftliche Computer-Ressourcen, die dann geteilt werden zwischen verschiedenen Teams, die generative KI trainieren. Ich denke, generell kann es nicht schaden, sich intensiv über die möglichen Folgen neuer Technologien Gedanken zu machen, bevor man sie dann ungebremst auf die Leute loslässt. Das hat eben China getan in dem Fall. Und wir sehen ja zum Beispiel jetzt bei Social Media mit Desinformationskampagnen zunehmend gespaltenen Gesellschaften die Folgen, die es eben haben kann, wenn wir vielleicht uns vorher nicht so viele Gedanken machen über neue Technologien.
Ja, es ist da auch schwer, die Balance zu finden zwischen machen lassen und regulieren und da das so weit zu regulieren, dass sich trotzdem noch was weiterentwickeln kann. Aber spannend, dass du sagst, dass die Zeiten von erst machen lassen und dann regulieren eigentlich eher vorbei sind in China und dass da jetzt auch im Vorfeld viel geschaut wird, was die Konsequenzen von verschiedenen Technologien sein könnten. Und du hattest vorhin ja auch das Thema Chips angesprochen, ist natürlich auch ein super aktuelles Thema. Die US-Regierung belegt jetzt seit Jahren China regelmäßig mit Chip-Restriktionen. Die chinesische Regierung ergreift immer mal wieder Gegenmaßnahmen. Und dann ist es aber so, dass in diesem Spannungsfeld trotzdem westliche Chipfirmen auf den chinesischen Markt drängen, unter anderem auch, weil er der größte der Welt ist. Wie sieht da die Gesamtsituation aktuell aus und was würdest du sagen, wie positionieren sich auch die unterschiedlichen Player?
Ja. China ist in der Tat der größte Chipmarkt der Welt. Ganz wichtiger Grund dafür ist auch, dass China eben nach wie vor mit Abstand am meisten Elektronikgeräte produziert und in die ganze Welt exportiert, also zum Beispiel Smartphones und Laptops. Das relativiert das dann eben ein bisschen, weil letztlich natürlich diese Chips nach China exportiert werden, aber auch wieder reexportiert aus China weg in den Rest der Welt, oft in so Konsumgütern, die wir alle nutzen. Für ausländische Chipfirmen in China wird es in der Tat zunehmend schwieriger. Zum Beispiel haben die USA den Export der leistungsfähigsten KI-Chips von Nvidia und AMD den Marktführern verboten. Nvidia hat dann eine etwas weniger leistungsfähige Version entwickelt und kann diese jetzt in China verkaufen. Aber AMD mit dem abgespeckten Chip ist da jetzt kürzlich offenbar gescheitert, wie Bloomberg berichtet hat. Die USA haben nämlich haben den Export dieses Chips verboten. Generell ist es so, dass China seit Jahren in praktisch allen Technologien, insbesondere bei Chips, möglichst autonom, am besten unabhängig werden will. Sobald China selbst einigermaßen gleichwertige Produkte hat, will es die ausländischen Originale eigentlich nicht mehr. In vielen Technologiebereichen, auch bei Chips, gibt es zum Beispiel bei öffentlichen Ausschreibungen zunehmend die Vorschrift, chinesische Anbieter zu nutzen. Und der größte deutsche Chip-Anbieter Infineon, das fand ich bemerkenswert, der war immer noch jahrelang sehr optimistisch eigentlich, was den chinesischen Markt angeht in seinen Geschäftsberichten. Jetzt im jüngsten Geschäftsbericht aber fehlen erstmals diese optimistischen Sätze. Also das sieht auch nach einem kleinen Sinneswandel bei Infineon aus.
Interessant, das hatte ich auch gar nicht richtig mitbekommen. Und ja, klar, China versucht sich natürlich in vielen Technologien unabhängig zu machen, bei den Chips ganz besonders, weil du ja auch schon gesagt hast, sie stecken ja auch in allen möglichen Geräten und in allen möglichen Technologiegrundlagen, die für die Zukunft gebraucht werden. Deswegen investiert China da auch sehr, sehr viel. Trotzdem ist die Entwicklung aber immer noch von den USA abhängig. Was meinst du, wie wird sich das weiterentwickeln? Wird es China in den nächsten Jahren, paar Jahren in der nahen Zukunft schaffen, sich autonom zu machen und unabhängig zu machen von der US-amerikanischen Chipindustrie?
In der nahen Zukunft sicherlich nicht. Und das hat ganz viele Gründe. Zum einen ist die Chipindustrie die wohl komplexeste, technologisch anspruchsvollste der Welt. Also Experten sagen gern, dass selbst die Raumfahrt dagegen eigentlich ein Klacks ist. Die USA haben einfach auch einen riesigen Vorsprung, weil sie das Mutterland der Mikrochips sind. Und geistiges Eigentum aus den USA steckt heute in vielen Chips, insbesondere bei den leistungsfähigsten, die es eben für KI zum Beispiel braucht. Und dadurch haben die USA eben auch einen sehr großen Hebel gegen China mit eben diesen Exportkontrollen. Dann gibt es auch ganz viele andere Länder, die im Vergleich zu China Früheinsteiger sind und großen Vorsprung haben, also Taiwan, Südkorea, Japan vor allen Dingen. Was Chip-Produktionsmaschinen angeht, ist ASML aus den Niederlanden mit wichtigen Zulieferern aus Deutschland übrigens absoluter Weltmarktführer. Also da gibt es ganz viele Bereiche quer über die Wertschöpfungsketten, wo China einfach doch einen sehr großen Rückstand hat. Und die chinesische Regierung versucht jetzt quasi mit der Brechstange diesen Rückstand aufzuholen, auch wegen der eben immer schärferen amerikanischen Exportkontrollen. Und das geht manchmal gut. Also es gibt wirklich durchaus beeindruckende Firmen in China mit zunehmend beeindruckenden Produkten. Oft geht es aber auch nicht gut. So die richtigen technologischen Durchbrüche, die gelingen eigentlich selten. Und oft ist es eben so, dass bei all diesen Milliarden Subventionen, die dort fließen, ganz viel in dubiosen Firmen versickert, dass immer wieder Leute angeklagt werden, beschuldigt werden, im Gefängnis verschwinden. Auch wichtige Manager der chinesischen Subventionsfonds. Also ja, das ist eine sehr, sehr gemischte Bilanz. Und ein wichtiger Trend, das ist wirklich bemerkenswert, denke ich, ist, dass China verstärkt auf ältere Technologie sich auch konzentriert, neben all den anderen Dingen, die sie im Bereich der Chip-Technologien machen. Und das ist wirklich ein sehr cleverer Schritt, denke ich. Die wenigsten Anwendungen brauchen nämlich heutzutage die allerleistungsfähigsten Chips. 5G, KI steckt nicht überall drin. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel in Autos heute 1000 Chips oder mehr, sagt man, ich habe auch mal 3000 gelesen, je nach Modell natürlich, stecken. Und das sind oft ganz einfache Chips, zum Beispiel für Fensterheber, für Klimaanlagen, aber auch für Fahrassistenten, für zunehmend autonomes Fahren. Und viele dieser Chips, die produziert China mittlerweile so gut und in so hoher Zahl, dass die USA schon von neuen Abhängigkeiten gewarnt haben. Also dass der Rest der Welt jetzt auch bei technologisch nicht völlig innovativen Produkten von China abhängig werden könnte.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil oft, wenn es um die Chipindustrie geht, denkt man ja gleich an die super leistungsfähigen, die auch von den US-Sanktionen betroffen sind. Aber zum einen sind eben diejenigen, die weniger leistungsfähig sind, auch trotzdem noch erlaubt zu importieren nach China. Und gleichzeitig hast du ja gerade gesagt, ist China da sowieso schon sehr fortgeschritten und kann selber auch eigene Chips produzieren, die nicht super leistungsfähig sind, aber trotzdem leistungsfähig genug für die Anwendungen, für die sie gedacht sind.
Absolut, ja.
Und dann möchte ich heute aus deinem Buch noch ein Thema aufgreifen, wo China tatsächlich eher dominiert, und zwar die Solarbranche. Du hast im Buch ein Interview mit einem deutschen Solarmanager. Was hast du da im Rahmen deiner Recherchen über die Subventionen und über die Entwicklung in China und Europa herausgefunden, was die Solarindustrie angeht?
Ja, also da ist die Dominanz Chinas wirklich sehr beeindruckend. In jedem Wertschöpfungsschritt der Solarindustrie hat China einen Marktanteil von 75% und mehr, teilweise mehr als 90% sogar. Also das ist wirklich sehr beachtlich. Wir sehen in der Solarindustrie generell ein ähnliches Muster wie bei E-Autos und anderen Produkten, dass Deutschland in dem Fall einst Weltmarktführer war bei Solaranlagen, vor rund 10 Jahren dann abgelöst wurde von China. Und das liegt laut Experten an einer ganzen Reihe von Gründen, vor allem an der langfristigen strategischen Unterstützung des chinesischen Staates. China fördert die Solarindustrie mit direkten Subventionen natürlich, mit günstigen Krediten von Staatsbanken, mit Steuererleichterungen, mit der kostenlosen Nutzung von Land. Und vieles davon tun die Lokalregierungen. Vieles davon ist sehr intransparent. Und deshalb kann man diesen Gesamtumfang der Subventionen eigentlich kaum beziffern. Die EU-Kommission wollte kürzlich mal die Subventionen, die an zwei chinesische Solarfirmen fließen, sich genauer anschauen. Diese beiden Firmen, die hatten sich beworben für den Aufbau eines Solarparks in Rumänien. Und dann haben die beiden Firmen sich aber lieber zurückgezogen mit ihren Angeboten, als Informationen an die EU-Kommission zu schicken. Also man sieht, dass es wirklich sehr schwierig ist, sich da ein konkretes Bild mit belastbaren Zahlen zu machen, wie hoch diese Subventionen konkret sind. Dann ist es so, dass chinesische Solarfirmen auch von geringen Energie- und Arbeitskosten profitieren. Unter anderem auch, weil es in Xinjiang Hinweise auf Zwangsarbeit gibt in den Lieferketten. Und natürlich profitieren die Firmen in China davon, dass auch hier mal wieder der Heimmarkt der größte der Welt ist. Und dann ist es insgesamt so, dass all diese Vorteile von den chinesischen Solarfirmen sehr clever genutzt wurden, um über die Jahre große Profite einzufahren. Und die haben sie dann ständig in größere Kapazitäten und neue Technologien investiert. Und so sind riesige Überkapazitäten entstanden. Grob gesagt konnte China vergangenes Jahr Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von rund 600 Gigawatt produzieren. Die ganze Welt hat aber nur rund 400 Gigawatt installiert. Also haben Chinas Kapazitäten die weltweite Nachfrage um 50% übertroffen. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Und in der Folge sind eben die Preise für Photovoltaikanlagen dramatisch eingebrochen. Insbesondere die verbliebenen nicht-chinesischen Anbieter können dann jetzt kaum mehr mithalten.
Und das sind ja Dimensionen, wie du schon sagst, die kann man sich kaum vorstellen, beziehungsweise die Unterschiede zwischen den Ländern. Was glaubst du, inwieweit kann Europas Solarindustrie da aufholen und wie sollten wir in Zukunft mit der Situation umgehen?
Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, da suchen ganz viele Leute, die sich viel, viel besser auskennen als ich, gerade nach Antworten. Generell ist es so, dass es in diesem Umfeld unglaublich schwierig für Europa ist, seinen Rückstand wieder aufzuholen. Strafzölle jetzt auf chinesische Solarprodukte würden wohl den Ausbau der Solarenergie in Europa ausbremsen. So war das schon vor gut 10 Jahren, als die EU schon einmal Strafzölle verhängt hat. Und dann kann man sich auch fragen, was europäische Subventionen angesichts des riesigen chinesischen Wettbewerbsvorteils bringen würden. Der deutsche Solarmanager, den ich da eben interviewt habe, der plädiert für gezielte Investitionsförderungen und garantierte Abnahmepreise, um in Europa wieder mehr zu produzieren. Und ich denke, generell kann man sagen, bei der Solarindustrie, wie auch in ganz vielen anderen Technologiebereichen, oder wahrscheinlich Industrien generell. Es bräuchte wohl einfach ein gemeinsames europäisches Vorgehen erstmal, um sich der Problemlage ganz konkret bewusst zu werden und dann vielleicht eben mit industrieweiten, europaweiten Allianzen versuchen, auch diese Branche wieder auf eine nennenswerte Größe hochzufahren.
Ja, und wie du sagst, man hört es ja schon raus. Eigentlich könnte ich ja eine ganze Folge zum Thema Solarindustrie zwischen Europa und China machen, weil es da so viele Themen gibt und so viele Details, die Leute aus der Branche viel besser aufklären können als wir, wo wir uns nur so mit den aktuellen Themen beschäftigen, aber mit verschiedenen Themen und nicht so im Detail mit der Solarbranche. Was würdest du denn sagen, abschließend so für unser Gespräch heute, was ist ein Fazit deiner Beobachtung im Tech-Bereich in China und was können wir in Europa für unsere eigene Tech-Branche und für die Zukunft auch mitnehmen und lernen?
Ja, ich denke, dass Europa schauen muss, dass es im Technologiekonflikt und im Subventionswettbewerb auch zwischen China und den USA nicht zerrieben wird. Es ist ja die große Debatte jetzt, Industriepolitik, ja, nein, wie viel. Und man muss einfach sagen, dass China und die USA brutale Industriepolitik gerade fahren und eben Europa sich ganz genau überlegen muss, wie es da reagieren will, um hoffentlich zu bestehen. Generell denke ich, kann Europa sich mehrere Scheiben davon abschneiden, wie strategisch und langfristig China und zunehmend übrigens auch die USA auf Zukunftstechnologien schauen, zum Beispiel eben auf erneuerbare Energien und auch Computerchips. Und wir müssen einfach in Europa, denke ich, auch in vielem schneller werden. Das hört man immer wieder. Ist vielleicht eine Binsenweisheit, aber nicht weniger wahr. Zugleich sollten wir, denke ich, auch nicht dem Irrglauben verfallen, dass eine Diktatur wie China zwangsläufig Technologie besser kann, sozusagen als Demokratien. Ich fand ganz spannend, als ich gesehen habe, dass China im Global Innovation Index nur auf Platz 12 liegt. Da würde man ja denken, ja, China ist so innovativ mittlerweile, die sind wahrscheinlich unter den Top 3 oder so, aber ist eben gar nicht so. Dieser Index, der wird übrigens rausgegeben von der Weltorganisation für geistiges Eigentum mit Sitz in Genf. Sehr, sehr detaillierte Berichte sind das, runtergebrochen auf Dutzende Kriterien, ausgewertet für jedes einzelne Land. Also das kann man sich mal anschauen, sehr, sehr spannend. Und China ist eben nicht nur auf Platz 12 bei diesem Global Innovation Index, sondern stagniert sogar auf diesem Platz seit dem Jahr 2021. Das fand ich auch sehr interessant. Und dann ist es so, dass China mit seinen Mehrjahresplänen, die ja wirklich top-down versucht werden umzusetzen, von Peking bis runter wirklich zu den Bezirksregierungen, das habe ich in Shenzhen auch ganz konkret gesehen, dass sie mit diesen Mehrjahresplänen, dieser strategischen Weitsicht, sehr gut bestehende Technologien weiterentwickeln können. Und auch die Produktion effizienter machen können und hochskalieren können in einem Wahnsinnstempo. Aber das richtig Neue, Bahnbrechende, das kommt doch allermeist weiterhin aus dem Ausland und eben vor allen Dingen auch aus dem Westen. Und ich denke, wir müssen generell uns unserer Stärken einfach mehr besinnen und wieder dafür sorgen, dass mehr in Europa, im Westen, bei unseren geopolitischen Freunden produziert wird. Was man sich auch bei China sicherlich abschauen kann, ist, dass eben Forschung und Produktion sich durchaus sehr gut gegenseitig befruchten können. Das sieht man eben bei Solaranlagen sehr gut, bei Batterien, bei E-Autos. Also auch das wäre eigentlich ein Grund, vermehrt wieder Produktion auch zurückzuholen und nicht zu sagen, ja, wir machen hier die Forschung und produzieren können dann die anderen. Nee, diese beiden Sachen, die gehören zusammen und die können gegenseitig voneinander wirklich sehr profitieren.
Ja, und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, auch darüber nachzudenken, dass es nicht immer irgendeine total neue Technologie sein muss, die man entwickelt, sondern dass es auch durchaus bestehende Technologien sein können, die man weiterentwickelt, die man einfach verbessert und fortschrittlicher macht. Und das aber eben, wie du auch schon erwähnt hast, auf europäischer Ebene, dass sich da auch alle Länder Europas einig werden, was eigentlich die Technologiestrategie, die China-Strategie ist und dass man da auch zusammen gemeinsam agiert. Wo kann dich denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen online finden, wenn sie sich mehr über diese Themen mit dir unterhalten möchten?
Ja, natürlich erstmal bei der Neuen Zürcher Zeitung auf NZZ.ch und dann, um mich auch zu kontaktieren, am besten über LinkedIn oder X. Das ist sicherlich am einfachsten.
Ja, wir haben heute über einige der Themen aus deinem neuen Buch gesprochen, aber natürlich nicht über alle, weil das hier auch den Rahmen sprengen würde. Aber ich habe natürlich, bevor ich dich zu diesem Podcast eingeladen habe, auch dein Buch gelesen. Und ich fand es sehr interessant zu sehen, wie du unterschiedliche aktuelle Themen und Entwicklungen in China eben auch aus dieser technologischen, digitalen Perspektive von verschiedenen Seiten beleuchtest. Also ich kann auf jeden Fall allen nur empfehlen, sich dein Buch anzuschauen. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken, sodass jeder das Buch China auf dem Weg zur digitalen Supermacht, Überwachung und Innovation sich holt und da auch mehr im Detail liest, was wir heute besprochen haben. Zu den wenigen Themen, die wir heute angerissen haben, aber auch zu vielen anderen Themen, die du im Buch gesammelt hast.
Ja, vielen Dank.
Und zum Schluss noch zwei Fragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Hast du, abgesehen von deinem aktuellen Buch, eine Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, welche Internetressource oder eben welches Buch sie sich unbedingt anschauen sollten, um China besser zu verstehen?
Ja, Ich fand einen Aufsatz sehr spannend, jetzt vor ein paar Monaten, der, finde ich, noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, außerhalb Chinas vor allen Dingen. Der wurde von einem chinesischen Politologen geschrieben, der heißt Zheng Yongnian. Der sitzt auch in Shenzhen übrigens. Der Aufsatz heißt How can China avoid the middle technology trap? Das ist natürlich der englische Titel. Der Aufsatz selbst ist auf Chinesisch nur veröffentlicht worden, aber den kann man ja mit Übersetzungssoftware zum Beispiel dann lesen. Und das Spannende eben daran ist, dass Zheng warnt, dass China technologisch im Mittelmaß stecken bleiben könnte. Also vielleicht auch eher erstmal ein kontraintuitiver Gedanke, weil wir oft denken, oh, China hat uns schon abgehängt und ist eben die digitale Supermacht. Das denke ich eben nicht. Deswegen heißt mein Buch ja auch Auf dem Weg zur digitalen Supermacht. Und ich denke, auf diesem Weg gibt es eben viele Hindernisse, Barrieren, Probleme. Und die hat der Politologe Zhang eben sehr gut, denke ich, in diesem Artikel analysiert. Er sagt vor allen Dingen, die amerikanischen Exportverbote sind natürlich sehr problematisch für China. Aber, und das finde ich eben noch spannender, sagt er, dass auch Chinas zunehmende eigene Abschottung und die zunehmenden Denkverbote problematisch sind, wenn man wirklich innovativ bleiben will.
Ja, interessant, dass ein solcher Artikel überhaupt auch auf Chinesisch erschienen ist. Ich kenne ihn auch noch nicht, also muss ich ihn mir auf jeden Fall mal durchlesen nach unserer Aufnahme heute, weil ich davon auch noch gar nicht gehört hatte.
Ja, also wenn ich das kurz sagen darf, ich fand das auch wirklich sehr beeindruckend, dass dieser, oder sehr bemerkenswert, dass dieser Artikel in China von einem Chinesen erschienen konnte, weil oft solche Kritik wirklich sehr schnell, wenn sie überhaupt erscheinen kann, irgendwo gelöscht wird. Da gab es auch in den letzten Jahren mehrere Beispiele, was jetzt konkret die technologischen Fähigkeiten angeht. Also ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass auch die chinesische Regierung, die Partei, jetzt dieses Problem offener angehen will, weil es eben wirklich ein großes Problem ist und China in seiner weiteren Entwicklung sehr gefährlich werden könnte.
Ja, danke auf jeden Fall für deine Empfehlung. Und zum Schluss noch, wenn du eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich so die aktuellen Top 3 Themen, Top 3 Trends in der chinesischen Tech-Welt? Wir haben ja schon über einige Themen heute gesprochen, aber wenn du dann noch mal eine Top 3 machen müsstest, was wäre diese Top 3 für dich?
Ja, da würde ich zwei Punkte erstmal für E-Autos und Solaranlagen aufwenden. Es wird eigentlich seit Monaten, seit Jahren schon teilweise von Experten davon gesprochen, dass es jetzt endlich mal bei all diesen vielen Dutzenden Herstellern, zum Beispiel von E-Autos in China, eine Marktkonsolidierung geben muss. Diese Konsolidierung, die scheint eben bei den Überkapazitäten, die es auch gibt, zunehmend unausweichlich. Ich bin sehr gespannt, wie das konkret ablaufen wird. Und dann ist eben auch sehr spannend, wie die chinesischen Hersteller von E-Autos, von Solarprodukten sich in Zukunft auf dem Weltmarkt schlagen werden. Also letztlich eigentlich vor allen Dingen in Europa, weil sie durch die hohen Strafzölle jetzt in den USA, die kürzlich von Präsident Biden erlassen wurden, da praktisch keine Chance mehr haben. Da bin ich sehr gespannt, auch gerade bei den E-Autos zum Beispiel, welche Maßnahmen jetzt konkret die EU-Kommission ergreifen wird, wie China reagieren wird und auch, das geht oft vergessen, ob die europäischen Konsumenten überhaupt chinesische E-Autos kaufen wollen. Also die chinesischen Anbieter versuchen das jetzt ja schon seit ein, zwei Jahren mit Nachdruck hier Fuß zu fassen in Europa, aber ich sehe nach wie vor, jetzt zumindest in Deutschland oder auch Frankreich, in der Schweiz, sehr, sehr wenige chinesische E-Autos, dafür oft europäische oder auch andere asiatische. Und dann drittens würde ich sagen, sehr spannend und relevant auch, denke ich, ist die Frage, wie autonom sind chinesische Tech-Konzerne noch in ihren Entscheidungen angesichts der zunehmenden Politisierung und Ideologisierung in China, die jetzt besonders seit 3, 4 Jahren auch während der Pandemie beobachtet haben.
Ja, auf jeden Fall ist es, man merkt es auch schon in unserem Gespräch bei sehr vielen von diesen aktuellen Themen, recht unberechenbar, wie sie sich weiterentwickelt werden, vor allem im geopolitischen Kontext, was da für Maßnahmen und Gegenmaßnahmen aus verschiedenen Ländern kommen. Also können wir auch mit vielen Themen nur spekulieren. Aber vielen Dank, Matthias, dass du heute da warst und dass du aus deiner Perspektive diese Themen beleuchtet hast, mit deinen Beobachtungen aus China untermauert hast. Danke, dass du heute da warst.
Danke dir, Alexandra. Vielen Dank für das Gespräch.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse – Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und Zaijian!